Deutschlandfunk. Der Abend.
Mit Birgit Becker am Mikrofon. Herzlich willkommen zu den Wirtschaftsthemen des Tages. Ein Brüsseler Hilfspaket für Banken in Corona-Zeiten zählt dazu. Eine virtuelle Hauptversammlung beim Bayer-Konzern. Virtuell in der Form, aber sehr real, was die Probleme angeht nach der Monsanto-Übernahme. Außerdem bei Wirecard, dem DAX-Mitglied mit einem gewissen Seriositätsproblem. Da sollte ja ein Prüfbericht vor Ordnung im Gerüchtechaos sorgen, tut er aber nicht. Auch dazu gleich mehr. Und schließlich das Wirtschaftsthema Nummer 1. Wie geht es weiter mit Lufthansa? Bei einem Treffen zwischen Bundeskanzlerin, Finanzminister und dem Lufthansa-Chef Carsten Spohr sollte ein Rettungspaket verabredet werden. Wie sieht es aus damit? Die Frage geht an unsere Finanzkorrespondentin Brigitte Scholtes.
Ja, noch ist da nichts entschieden, Frau Becker. Man streitet offenbar weiter um die Form der Kontrolle, wenn der Bund sich an der Lufthansa beteiligen sollte. Die möchte Lufthansa-Chef Carsten Spohr möglichst gering halten. Das hat er auch in einem Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit nochmals deutlich gemacht. Da sagt er nämlich, wenn die Bundesrepublik zu große Einflussnahme auf operative Geschäftsaufgaben nehmen wollte, fordert das vielleicht die österreichische Regierung ebenso ein, dann möglicherweise auch die Schweiz, Belgien, Bayern oder Hessen. Also Schweiz, Belgien und Österreich sind ja alles Regierungen, bei denen die Lufthansa Tochtergesellschaften unterhält. So könnte man also einen Konzern nur sehr schwer steuern, meint Spohr, und führt dazu die Entscheidung an, von welchen Flughäfen man Osaka ansteuert. Was er nicht sagt, es dürfte auch um die künftige Konzernstruktur gehen, aber auch um Arbeitnehmerrechte, die mit einem staatlichen Mitspracherecht wahrscheinlich besser geschützt wären.
Und in der Tat dürfte ja wer wie nach Osaka fliegt, die Politik nicht so zentral interessieren. Was genau steht denn an Hilfsmaßnahmen in Rede? Der Bund beteiligt sich und redet eventuell mit per Sperrminorität, also mit mindestens 25% der Aktien oder mit ein oder zwei Aufsichtsratsmandaten. Das ist ja, was gemutmaßt wird. Wie konkret weiß man das denn?
Ja, man weiß das noch nicht konkret. Was klar ist, ist, dass dem Unternehmen wohl eine stille Beteiligung am liebsten wäre, wenn der Bund also gar kein Mitspracherecht hätte, nur das Geld fließen würde. Das unterstützt auch der Industrieverband BDI oder auch die Aktionärschützer der DSW. Die sagen Kapital ja, unverhältnismäßiger Einfluss auf unternehmensstrategische Entscheidungen nein. Im Gespräch sind ja offenbar etwa 9 Milliarden Euro an Staatshilfe. Davon könnte der Bund eben zum einen Aktien erhalten, die ihm dann eben zu einer Sperrminorität verhelfen würden. Ein Teil könnte aber auch als Darlehen fließen. Und dafür verlangt der Bund dem Vernehmen nach aber recht üppige Zinsen. Von 9% ist da die Rede. Und das würde natürlich dann später auch Kapital der Lufthansa binden. Kapital, das ihr dann natürlich fehlen würde für Investitionen. Das sind natürlich Bedingungen, die der Lufthansa nicht schmecken. Und deswegen hat sie jetzt auch ein Schutzschirmverfahren ins Gespräch gebracht. Also eine Insolvenz in Eigenverwaltung, eine Vorstufe zur Insolvenz. Der Vorteil da, darunter könnte sie sich sanieren ohne große Mitspracherechte der Belegschaft. Das möchten die natürlich nicht. Und in einem solchen Verfahren würde sie dann Geld bekommen von der Bundesagentur für Arbeit. Die würden etwa schätzungsweise 600 Millionen Euro an Kostenübernahme bringen. Nach 3 Monaten würde sich das Insolvenzverfahren anschließen. Das ist also so die Drohkulisse der Lufthansa.
Wie steht es denn überhaupt um den Konzern? Wie bedrohlich ist die Lage?
Ja, die Lage ist schwierig. Lufthansa-Chef Spohr sagt zwar, Lufthansa kann länger durchhalten als andere. Andererseits rechnet er vor, dass die Lufthansa pro Stunde 1 Million Euro verbrennt. Und da schwindet dann natürlich auch das Liquiditätspolster von etwa 4 Milliarden Euro recht schnell. Man muss der Lufthansa allerdings zugutehalten. Der Konzern ist ja unverschuldet in diese Krise gekommen und hat nach der Krise auch gute Chancen, profitabel zu fliegen. Aber ob das gelingt, das hängt natürlich auch von der Länge der Krise ab und es dürfte dann eben schwierig werden, auch weil man nicht weiß, ob die Geschäftsreisenden, die ja einen Großteil der Kundschaft ausmachen, alle wieder zurückkehren.
Danke, Brigitte Scholtes, war das zur Lage der Lufthansa und zum Stand der Rettungsgespräche. Von den Corona-Problemen der Luftfahrtbranche ist ein Pharmakonzern naturgemäß weit, weit entfernt. So sorgt sich der Bayer-Konzern zwar über in Corona-Zeiten wackelige Lieferketten, im Wesentlichen aber kommt er ganz gut durch die Pandemie hindurch. Wenn es Probleme gibt, dann sind es die altbekannten wegen der Monsanto-Übernahme. Und wie sich auf der ersten virtuellen Hauptversammlung eines DAX-Konzerns zeigte, ein paar Startprobleme mit dem neuen Format, die gab es auch. Ute Scheins berichtet.
Das Aktionärstreffen von Bayer heute bot ein ungewohntes Bild, denn von den Aktionären war niemand mit im Raum. Die durften wegen der Corona-Pandemie die Hauptversammlung nur von zu Hause aus am Bildschirm verfolgen. Rund 2000 Zuschauer haben das laut Bayer auch gemacht. Das sei auch für das Unternehmen eine ungewohnte Situation, sagte Vorstandschef Werner Baumann.
Einerseits sind wir damit digitaler Pionier. Andererseits fehlt uns natürlich der direkte Austausch mit Ihnen. Das ist schmerzlich, aber in dieser Situation auch richtig.
Denn wegen der Infektionsgefahr durch die Corona-Pandemie hatte die Bundesregierung die Möglichkeit geschaffen, Hauptversammlungen in nächster Zeit auch rein online abzuhalten. Bayer ist der erste DAX-Konzern, der die neue Ausnahmeregelung auch nutzt. Die Aktionäre haben ihre Fragen vorher schicken müssen. Sie haben insgesamt 245 Fragen eingereicht und damit etwas weniger als im vergangenen Jahr. Bayer versprach, sie alle zu beantworten, wenn auch inhaltlich gebündelt. Aber alles kein Ersatz zur sogenannten Generaldebatte, also dem unmittelbaren Schlagaustausch, bei dem die Aktionäre dem Management einmal so richtig die Meinung sagen können. Alles etwas blutleer, findet zum Beispiel Marc Düngler von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz.
Aber am Ende des Tages fällt eigentlich der gesamte Teil weg, wo denn die Aktionäre eigentlich mal dem Vorstand und Aufsichtsrat sagen, was sie so denken, wie sie es gern hätten und was denn auch hätte anders gemacht werden können oder müssen.
Einige Kritiker sagen, besser wäre es gewesen, die Hauptversammlung zu verschieben. Doch daran hängen auch wichtige Entscheidungen, wie zum Beispiel die Auszahlung der Dividende. Wie sich die Corona-Krise auf das Unternehmen insgesamt auswirkt, konnte Vorstandschef Werner Baumann heute noch nicht abschätzen.
Wenn wir im Zusammenhang mit Covid-19 nach vorne schauen, müssen wir derzeit mit vielen Unsicherheiten umgehen. Wir stecken mitten in einer Krise, deren weiterer Verlauf derzeit nicht abgeschätzt werden kann. Für uns ist es auch in den nächsten Monaten zunächst einmal entscheidend, dass wir unsere Lieferketten so widerstandsfähig wie möglich halten und damit den Geschäftsbetrieb weiter sichern können.
Offen sei auch, wie sich die Krise auf die Nachfrage auswirkt. Einige verschreibungspflichtige Produkte zum Beispiel würden stärker nachgefragt. Doch das könnte auch an Vorratskäufen liegen. Auch wenn der Ausblick unsicher ist, so sind die Geschäfte im vergangenen Jahr bei Bayer doch insgesamt recht ordentlich gelaufen. Das erste Quartal 2020 war besser als erwartet, besonders im Agrar- und Pharmabereich. Dennoch zeichnet Ingo Speich vom Sparkassen-Wertpapierhaus Deka ein gemischtes Bild von der Lage.
Der Bayer-Vorstand hat im abgelaufenen Jahr einen guten Job gemacht, bezogen auf die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens. Jedoch sind die Altlasten aus der Monsanto-Übernahme, nämlich die offenen Rechtsfragen, immer noch ungeklärt.
Nach wie vor bleibt der Rechtsstreit um die Glyphosat-Klagen in den USA Bayers größte Baustelle. Viele Experten hatten erwartet, dass sich Bayer bis zur Hauptversammlung mit den Klägern geeinigt haben könnte. Die Verhandlungen seien aber wegen Corona nicht wie geplant vorangekommen, sagte Werner Baumann. Die Zahl der Klagen war bis Mitte April auf rund 52.000 gestiegen. Größere Überraschungen werden aber heute nicht erwartet. Die meisten Beobachter gingen vorher davon aus, dass Aufsichtsrat und Vorstand entlastet werden. Für Aufsichtsratschef Werner Wenning wird es die letzte Hauptversammlung sein. Wenning wird sein Amt heute an seinen Nachfolger Norbert Winkeljohann übergeben.
Ute Scheins war das. Wirecard ist ein sogenannter Zahlungsdienstleister. Das Unternehmen wickelt Geschäfte im Internet ab, für Kreditkartenanbieter zum Beispiel oder für Reiseunternehmen oder für den chinesischen Bezahldienst Alipay. Vor 2 Jahren kam Wirecard in den DAX und löste dort die Deutsche Bank als wertvollstes Geldinstitut ab. Was Wirecard aber seit Jahren begleitet, sind Medienberichte. Die durchaus renommierte Financial Times ist es vor allem, die dem Konzern Manipulationen und Bilanzfälschungen vorwerfen, was in der Sache wie auch in der Vehemenz für einen DAX-Konzern völlig untypisch ist. Nun sollte ein Prüfbericht Klarheit bringen, sind die Dauervorwürfe berechtigt oder nicht, aber die Antwort blieb aus. Mischa Erhardt dazu.
Wer prüfen will, braucht natürlich die dazu notwendigen Unterlagen, die er prüfen kann. Das ist eine Binse. Nun meldet die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG nach Durchsicht der Akten zur Wirecard-Bilanz der Jahre 2016 bis 2018, dass wesentliche Unterlagen fehlten. Vor allem Unterlagen aus Drittfirmen, die Zahlungen im Auftrag von Wirecard abwickeln und in der Bilanz auftauchen. Deswegen, so die Prüfer, liege ein Untersuchungshemmnis vor. Andererseits gibt es aber immerhin in den geprüften Unterlagen keine Hinweise auf Bilanzfälschungen.
Was dann sozusagen zwar ein Freispruch ist, aber eben, wenn man es jetzt mal in einer Gerichtssprache formuliert, nicht wegen erwiesener Unschuld, sondern wegen Mangel an Beweisen und damit natürlich Futter denjenigen gibt, die dann sagen, ja, da ist ja doch theoretisch möglich, dass da irgendwas nicht stimmt.
Sagt der Branchenanalyst Frank Rotauge von AHP Capital. Das haben Investoren einmal mehr zum Anlass genommen, die Aktie an der Börse wie eine heiße Kartoffel fallen zu lassen. Es ist nicht das erste Mal, dass dies geschieht. Vor allem eine Serie von Artikeln in der Financial Times belastete den Finanzdienstleister in den vergangenen Monaten immer wieder. Scheinbuchungen durch Ableger etwa in Singapur oder Dubai sollen die Umsätze in die Höhe getrieben haben. Deswegen hat Wirecard die externen Prüfer beauftragt, um die Vorwürfe aus dem Weg zu räumen. Die Prüfer beklagen unter anderem, dass sie angeforderte Dokumente teilweise nicht oder erst mehrere Monate nach Anfrage sahen. Wirecard-Chef Markus Braun sieht das offenbar nicht als Problem. Für ihn ist die Sache abgeschlossen.
In allen Punkten haben sich die Vorwürfe nicht bestätigt. Es gibt ja auch keinerlei Korrekturbedarf in unseren Bilanzen.
So Braun heute Morgen in einer Telefonkonferenz. In der Vergangenheit ist Wirecard an der Börse oft in den Fokus allerlei Spekulationen gekommen. Das führen Beobachter zum einen darauf zurück, dass es in Sachen transparenter Kommunikation noch Luft nach oben gäbe. Zum anderen aber ist auch das Geschäftsmodell nicht leicht zu verstehen. Einfach gesagt wickelt Wirecard Online-Bezahlungen im Internet ab.
Die waren nicht immer bestens präpariert, wenn es um die optimale Kommunikation ging. Ja. Aber generell muss ich sagen, es ist doch so, dass hier KPMG keinen Anlass gefunden hat, der Anlass für gravierende Zweifel bietet. Insofern sollten sich da die Wogen erstmal glätten.
Ob das nun so sein wird, allerdings ist fraglich. Zwar muss der Konzern die Bilanzen der vergangenen Jahre nicht korrigieren. Für Anleger bleiben aber nach wie vor viele Fragen, die zumindest nicht ausreichend beantwortet sind. Das lässt auch in Zukunft Raum für Spekulationen. Der erhoffte Befreiungsschlag ist der Bericht deswegen nicht gewesen.
Mischa Erhardt war das. Wirecard, zuvor Bayer, zuvor die Gespräche zur Lufthansa-Rettung. Dieses Paket an Konzernmeldungen gebe ich weiter an die Börsenberichterstatterin Claudia Wehrle. Frau Wehrle, Wirecard zunächst keine ganz völlige Klarheit durch den Prüfbericht. Das wurde an der Börse ziemlich übel genommen.
Ja, das ist richtig. Der Schuss ging auch nach hinten los. Anleger wollen ja vor allem eines, Klarheit. Und genau das haben sie nicht bekommen. Es ist eben schon kurz angedeutet worden, man hat die Aktien wie eine heiße Kartoffel fallen lassen. Wie eine heiße Kartoffel fallen lassen, heißt Kursabschläge von 25%.
Viel einfacher hat es da Bayer am Tag der Hauptversammlung.
Ja, zumindest wenn man auf den Kurszettel schaut, Bayer-Aktien, da gibt es heute zwar keinen klaren Trend, aber am Ende steht doch ein deutliches Plus. Der Konzern hat zwar anders als viele andere große Industriebetriebe nicht direkt unter den Problemen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zu leiden, aber die vielen Rechtsstreitigkeiten in Zusammenhang mit Glyphosat sind doch eine sehr schwere Bürde. Bei den Schadensersatzprozessen in den USA geht es um gewaltige Summen und wie das am Ende ausgeht, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch niemand sagen.
Und schließlich Lufthansa. Die Rettungsgespräche dauern an. Wir haben darüber gesprochen zum Start der Sendung. Wie sieht das die Börse?
Gut, dass es der Lufthansa nicht gut geht, ist bekannt. Von daher, an der Börse besteht eher die Hoffnung, dass die Airline irgendwie überleben wird. Wie die Lage dann in ein paar Monaten aussieht, muss man mal abwarten. Lufthansa-Aktien jedenfalls mehr als 1% im Plus.
Und der Tag als Ganzes, da ist der Aktienmarkt weiter so ein Sammelplatz für Optimisten, oder?
Ja, das kann man fast so sagen. Die Konjunkturdaten, die in diesen Tagen veröffentlicht worden sind, sehen zwar alles andere als rosig aus. So langsam werden einfach die Folgen der Corona-Pandemie sichtbar. Und auf einmal wird das auch ganz nah, wenn Unternehmen Beschäftigte in Kurzarbeit schicken. Viele kennen mittlerweile jemanden, der davon betroffen ist. Und wenn Unternehmen die Hand aufhalten, um finanzielle Unterstützung bitten, dann ist das vor allen Dingen ein Zeichen, dass die Lage sehr ernst ist. Das Münchner IFO-Institut hat ausgerechnet, der Zustand vor der Pandemie werde wohl wieder Ende des kommenden Jahres Jahres erreicht werden. Gut, man hofft natürlich auf Signale, man hofft auch auf die großen Notenbanken. Jetzt im Moment berät die FED, am Donnerstag äußert sich die Europäische Zentralbank zu dem Thema. Das alles macht Hoffnung, der DAX jedenfalls 1,3% im Plus, er steigt auf 10.795 Punkte.
Gibt es noch DAX-Werte oder Nebenwerte, über die wir dringend noch sprechen müssen?
Ja, höchstens dein BASF hat ja schon durchblicken lassen, dass die Nachfrage aus der Autoindustrie schwächer geworden ist. Die Zahlen vorgelegt werden am Donnerstag. Noch ein kurzer Blick auf den Euro. Der wird mit $1,0836 gehandelt. Öffentliche Anleihen verbilligen sich bis €1,60. Die Umlaufrendite von -0,47 auf -0,44%. Und die Feinunze Gold wird mit $1,701 gehandelt.
Claudia Wehrle war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Die Politik, nicht nur die Deutsche, auch die in allen Corona-betroffenen Ländern Europas, will ja in der Krise Bürgern und Unternehmen helfen, indem unter anderem der Zugang zu Krediten deutlich erleichtert wird. Die EU-Kommission schafft nun ihrerseits Voraussetzungen dafür, dass das auch funktioniert, und zwar indem sie Regeln für die Banken bei der Kreditvergabe lockert. Eigentlich hieß es ja nach der Finanz- und Wirtschaftskrise, die Banken eher zu zügeln, eher dafür zu sorgen, dass sie mit einem kritischen Blick an die Kreditvergabe gehen. Jetzt soll das anders gehandhabt werden. Peter Kapern dazu.
Rund 3,4 Billionen Euro haben die EU und ihre Mitgliedstaaten bislang mobilisiert, um ihre Gesundheitssysteme zu stärken und den Absturz der Wirtschaft in der Corona-Krise abzufedern. Bei dem größten Teil der Gelder handelt es sich um Kredite, die Unternehmen und Privatpersonen in Anspruch nehmen können. Dabei ist es die Aufgabe von Banken, dafür zu sorgen, dass das Geld auch dort ankommt, wo es benötigt wird. Sie müssen die Kredite genehmigen und auszahlen. Oder, wie es EU-Vizekommissionspräsident Valdis Dombrovskis heute ausdrückte, sie müssen die Kredithähne offen halten. Und das ist das Ziel des Pakets, das wir heute verabschiedet haben. Es soll die Kreditvergabe ermöglichen, um die Realwirtschaft zu unterstützen. Allerdings sind die Banken bei der Kreditvergabe festen Regeln unterworfen, deren Einhaltung dafür sorgen soll, dass die Finanzbranche nicht noch einmal in Schieflage gerät, wie in der Finanzkrise vor 12 Jahren. Genau auf diese Regeln zielt das Maßnahmenpaket der Kommission ab. Einerseits handelt es sich dabei um Interpretationen der bestehenden Regeln, die dafür sorgen sollen, dass die Banken sie mit maximaler Flexibilität anwenden. Konkret, Banken und ihre Aufseher sollen die Kreditwürdigkeit von Antragstellern möglichst großzügig prüfen. Und gleichzeitig soll nicht jeder Kredit, der wegen der Corona-Krise vorübergehend nicht bedient werden kann, gleich als fauler Kredit verbucht werden. Darüber hinaus schlägt die EU-Kommission Änderungen an den Regeln der Bankenregulierung vor. So sollen zum Beispiel neue, international vereinbarte Bilanzierungsstandards erst später als geplant verpflichtend eingeführt werden. Werde dieses Paket wie vorgeschlagen umgesetzt, dann könnten Banken in der EU allein in diesem Jahr zusätzliche Kredite im Umfang von 450 Milliarden Euro ausreichen, so Dombrovskis. Die Corona-Krise wird aber unweigerlich auch dazu führen, dass eine erhebliche Anzahl von Krediten, die die Banken bereits jetzt in den Büchern haben, nicht zurückgezahlt werden. Trotzdem, oder besser gerade deshalb, wies Kommissionsvize Dombrovskis die Vermutung zurück, die EU-Kommission lockere die Regeln für Banken, weil die erneut in Schieflage geraten könnten. Wir haben die Lektionen der vergangenen globalen Wirtschafts- und Finanzkrise gelernt, als der Finanzsektor Teil des Problems war. Heute ist er Teil der Lösung. Keine neuen Regeln stellte die EU-Kommission für die Auszahlung von Dividenden und Boni an Aktionäre und Bankmitarbeiter auf. Solche Vorschriften seien nach Lage der Dinge nicht nötig, erläuterte Dombrovskis in Brüssel. Den Verzicht auf Dividenden und Boni haben doch schon die Bankenaufsicht der EZB und die Europäische Bankenaufsicht empfohlen. Und derzeit hält sich der Bankensektor an diese Empfehlungen und schmälert das für die Kredite zur Verfügung stehende Finanzvolumen nicht. Solange das so bleibe, seien neue Regeln nicht nötig. Aber die EU-Kommission werde die weitere Entwicklung genau beobachten, so Dombrovskis.
Peter Kapern war das. China hat offenbar das Schlimmste in der Corona-Pandemie überstanden. Die Fabriken arbeiten wieder. Das gilt auch für die Produktionsstätten deutscher Unternehmen in China. Beispiel Melitta. Von dort Steffen Wurzel.
Und wenn wir schon guten Kaffee haben, Melitta, möchte ich auch, dass wir einen Schritt machen.
Wenn Besuch kommt, serviert Guido Maune in seinem Büro frischen Kaffee. Was auch kein Wunder ist, denn der 49-Jährige leitet in Shenzhen eine Kaffeemaschinenfabrik. Der ostwestfälische Mittelständler Melitta baut hier im Süden von China seit 2008 Maschinen. Die allermeisten werden in Europa und Japan verkauft.
Die Maschine wird hier auch gebaut.
Die Maschine wird bei mir gebaut, genau.
Nach Ausbruch der Coronavirus-Krise Ende Januar stand Chinas Industrie wochenlang fast vollständig still. Auch das Melitta-Werk im Westen der 13 Millionen Einwohnerstadt Shenzhen. Aus dem Plan, die Produktion nach dem chinesischen Neujahrsfest, also Anfang Februar, wieder zu starten, wurde nichts.
Zum einen sind wir erst am 19. Februar wieder angefangen. Und zum anderen hatten wir natürlich, weil viele Menschen nicht reisen durften, eine Menge an Einschränkungen.
Nicht alle der etwa 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten also nach dem Neujahrsurlaub in den Heimatstädten wieder zurück nach Shenzhen kommen. Vor Wiederaufnahme der Produktion musste Guido Mauner außerdem sicherstellen, dass sämtliche Büros, Werks- und Lagerhallen regelmäßig desinfiziert werden und dass genügend Masken vorrätig sind. Die Behörden haben diese Sicherheitsregeln bei Besuchen im Werk mit sogenannten Audits überprüft.
Was dann auch zur Folge hatte, dass ich halt um sonntags um 8.30 Uhr einen Anruf bekommen hatte, war gerade aufgestanden. Ich muss eine Stunde in der Firma sein, wir werden auditiert. Also gut, schnell angezogen, ohne Duschen, ohne Frühstück, ab in die Firma. Und nach 2,5 Stunden war das Audit dann beendet. Also da muss ich sagen, finde ich sehr positiv. Natürlich muss ich flexibel sein, nur es bringt mir was.
Eine Etage unterhalb des Büros von Guido Maune werden die Kaffeemaschinen gebaut. Die neuen Sicherheitsvorschriften fallen sofort auf. Alle hier tragen Mundschutz. Von der Mitarbeiterin, die an einer Maschine Kabel schneidet und abklemmt, bis zur Fließbandkollegin, die die Gehäuse der fast fertigen Kaffeemaschinen zusammenschraubt. Wenn wir morgens im Werk ankommen, wird an der Pforte erstmal die Temperatur gemessen, sagt Mitarbeiterin Li Xiaoqin. Und bevor wir in die Kantine gehen, müssen alle gründlich die Hände waschen. Wir müssen außerdem Abstand einhalten, dürfen nicht eng zusammenstehen und so weiter. Bequem ist das mit den Masken nicht, vor allem an heißen Tagen. Da brummt einem der Schädel, aber es hilft nichts. Wir tun es für die Sicherheit. Alle Mitarbeiter aus Risikogebieten mussten nach ihrer Rückkehr nach Shenzhen in Quarantäne. Und Werksmanager Maune war persönlich dafür verantwortlich, dass alle Mitarbeiter eine korrekte Reisehistorie angeben.
Falls jemand was vergisst, haben wir halt diese Daten nochmal mit einer Telefongesellschaft abgeglichen. Die können ja sagen, wo es wäre, wann gewesen mit seinem Handy. Thema Datenschutz. Ja, in Deutschland ist es undenkbar. Wir können es über die Firma machen.
Anders als bei einigen chinesischen Firmen in der Region wurde bei Melitta nach dem rund 4-wöchigen Komplettstillstand nicht gestreikt. Denn die Firma hat ihren Mitarbeitern auch während der Produktionspause 80% des Lohnes weitergezahlt. Vom Staat finanzierte Kurzarbeit wie in Deutschland gibt es in China nicht. Allerdings wurden dem deutschen Mittelständler die kompletten Sozialabgaben für die Werksmitarbeiter zurückerstattet. Für einen Zeitraum von insgesamt 15 Monaten. Unterm Strich, sagt Guido Maune, sei für ihn und sein Werk in Shenzhen das Schlimmste wohl überstanden.
Wir haben noch gewisse Lieferschwierigkeiten beim Unterzulieferer aus Guangzhou. Alle anderen Sachen sind voll lieferfähig. Wir haben unsere 350 Leute knapp alle an Bord. Also ich hätte gesagt, ja, wir sind wieder auf Spur, das passt.
Eindrücke aus dem Bericht von Steffen Wurzel. Wieder losgehen soll es auch beim Autobauer Ford am 4. Mai in Köln und Saarlouis. Jens Gleisberg dazu.
Die Mitarbeiter werden mit Schutzmasken ausgestattet, die Ford selber herstellen will. An den Arbeitsplätzen, wo es möglich ist, wird zusätzlich ein Schutzschild installiert. Innerhalb der Hallen hat das Unternehmen umgebaut, damit in der Produktion die nötigen Sicherheitsabstände gewährleistet sind. Von den rund 7.500 Mitarbeitern in der Kölner Produktion wird zunächst nur ein Teil wieder in den Hallen arbeiten. In das Werk kommen die Mitarbeiter und andere Besucher nur, nachdem am Werkstor die Körpertemperatur gemessen wurde. Der Gesundheitszustand der Mitarbeiter soll fortlaufend überprüft werden. Die Bänder sollen komplett erst nach und nach wieder hochgefahren werden. Es werde noch Monate dauern, bis alle europäischen Werke wieder vollständig arbeiten, teilte das Unternehmen mit.
Jens Gleisberg. In Bayern wurde die 800 Quadratmeter Grenze für die Öffnung von Einzelhandelsgeschäften gerichtlicher gekippt. Das macht Karstadt Kaufhof Mut. Der Konzern versucht es erneut vor Gericht. Denise Friese.
Mit Eilanträgen in verschiedenen Bundesländern will die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof erreichen, dass bundesweit alle 174 Filialen und auch die Sporthäuser komplett öffnen dürfen. Die Regelung, dass Geschäfte aufgrund der Corona-Verordnung nur bis 800 Quadratmeter Fläche öffnen dürfen, sei willkürlich. Gerade bei großen Geschäften mit viel Fläche könne man die Hygienevorschriften besser einhalten, lautet ein Einwand beim Oberverwaltungsgericht Münster. Die Anzahl der Kunden stehe außerdem nicht in einem Zusammenhang mit der Verkaufsfläche. Auch die Gerichte in Bayern, Hessen und Brandenburg bestätigten, dass Galeria Karstadt Kaufhof dort gegen die jeweilige Corona-Regelung im Einzelhandel klagt. Noch in dieser Woche soll über die Eilanträge entschieden werden.
Denise Friese war das, und damit gehen die Wirtschaftsthemen des Abends zu Ende. Gleich nach den Nachrichten die Themen aus Politik und Zeitgeschehen. Fürs Zuhören bis hierhin dankt Birgit Becker.